Bevor wir jetzt noch die Predigt hören, möchte ich kurz noch bitten, dass der Franz Silbereisen mal nach vorne kommt. Er ist ja auch mit uns verbunden. Er ist Missionar auch in der Stadt Passau. Und da hast du vielleicht noch ein, zwei Sätze oder Minuten oder so für uns. Das wäre doch toll.
Ich möchte einen Vers lesen aus 1. Korinther 15, oder predigst du darüber?
Nein.
Gut. Da geht es ums Evangelium, um die Osterbotschaft. Der Paulus schreibt: Als erstes habe ich euch weitergegeben, was ich auch empfangen habe. Dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tag nach der Schrift. Und dass er gesehen worden ist von Kephas, danach von den Zwölfen. Danach ist er gesehen worden von mehr als 500 Brüdern auf einmal. Und das ist unsere Motivation, dass wir wissen, der Herr ist auferstanden, er lebt, und das müssen alle Menschen überall auf der ganzen Erde hören und verstehen und annehmen, dem Evangelium gehorsam werden. Das ist auch unser Dienst in Passau und im Bayerischen Wald, wo es auf ganz Deutschland gesehen vielleicht die wenigsten Christen gibt, dort im finsteren Bayerischen Wald, wo man die Gemeinden suchen muss wie eine Nadel im Heuhaufen. Und wir wollen einfach dort dienen, das Wort weitergeben. Ich tue mit den Kindern Traktate verteilen in die Briefkästen, und wir gehen, besuchen Leute, Kontakte, die wir aus der Vergangenheit haben. Ich habe dort ehemalige Arbeitskollegen und eine große Verwandtschaft, viele Freunde aus der alten Zeit. Ich komme ja von dort. Und wir merken auch, wie schwierig das ist, dass man tatsächlich jemanden, der nichts mit dem Herrn am Hut hat oder gar nichts von ihm weiß, dass er wirklich irgendwann zu diesem Punkt kommt, dass er umkehrt und sich bekehrt. Und ich bitte euch ganz herzlich, dass ihr für die Menschen dort betet, dass ihr uns nicht vergesst. Zurzeit habe ich eine große Versuchung dort unten, die mich sehr bedrängt, und das ist, dass ich einfach meine Ruhe will und eine große Gemeinde, wo ich mich hinten reinsetzen kann und nichts mit dem Ganzen zu tun habe, weil irgendwie immer so voran müssen oder so einfach irgendwie neu was anfangen, ist es irgendwie, ja, das fordert, man braucht einen Glauben, den man oft einfach nicht hat. Da geht so, bin ich kleingläubig und denke mir, was soll das Ganze, das bringt eh nichts, und ich möchte einfach mal Ruhe, möchte mein eigenes Geld verdienen, möchte zu Hause sitzen mit den Kindern. Aber es gibt nur einen Auftrag, und wir glauben auch, dass der Herr Leute vorbereitet hat dort unten. Wir haben erlebt, dass eine Frau, die ich seit 15 Jahren kenne, und wir immer eine Weihnachtskarte schreiben. Ich habe ihren Mann gepflegt, der an Krebs gestorben ist, als ich Krankenpfleger gelernt habe. Und ich habe jetzt wieder Kontakt zu ihr, und sie hat mir eine Schachtel gezeigt, sagt: Franz, schau mir, da sind deine ganzen Karten drin. Und immer war der Bibelvers, und hat sie mir gezeigt, was da Bibelvers war und da von Jesus. Und das hat sie die ganzen Jahre durchgetragen, hat sie erzählt. Das hat mich schon beeindruckt, gell? Nur so Weihnachtskarten einmal im Jahr. Und sie hat einen Kalender gefunden, wo ein Übergabegebet draufsteht: Herr Jesus, ich habe mein Leben ohne dich gelebt. Und sie sagt, das bete ich jetzt jeden Tag. Und da denke ich mir, okay, das wird dann irgendwann schon Wirkung zeigen und einschlagen. Und so sehen wir, dass es da Verzweigungen gibt und irgendwo der Herr seine Wege vorbereitet hat. Im Kolosser Kapitel 4 möchte ich noch einen Bibelvers lesen, wo es an Paulus als er Wunsch war, er sagt der Gemeinde dort: Seid beharrlich im Gebet und wacht in ihm mit Danksagung. Also ihr müsst für eure Kinder, eure Kontakte, eure Stadt beten und wachen in Danksagung, dass ihr nicht das Ziel aus dem Auge verliert. Betet zugleich auch für uns. Und da möchte ich jetzt das auf mich anwenden. Betet auch für uns, dass Gott uns eine Tür für das Wort auftue und wir das Geheimnis Christi sagen können. Das wünschen wir uns. Und bitte betet für uns, dass auch unsere Kinder zum Herrn finden. Sie haben keine große Kinderstunde, wenig Freunde. Also denken wir, mei, war das schön, wenn eine Fischermann-Gruppe in Passau wäre, wo sie einfach zu Hause haben. Jetzt werden sie langsam größer. Und da werden auch die Sorgen plötzlich mehr, wenn man merkt, wie die Welt so die Kinder auch beeinflusst. Also betet, dass eine Gemeinde entsteht in Passau, dass der Herr uns gebraucht, dass wir wirklich ein heiliges Leben führen und ihr gutes Werkzeug sein können in seiner Hand. Danke.
Ja, wollen wir noch vor der Predigt zusammen beten. Danke auch für deinen Bericht. Und wir stehen dazu auf. Ja, himmlischer Vater, wir wissen genau, dass wenn du nicht unser Herz berührst, wenn du nicht sprichst, dann ist alles tot. Aber heute, wenn wir deine Stimme hören, dann wollen wir auch unser Herz nicht verstocken. Wir wollen dich jetzt noch einmal auch bitten für die Silbereisens, wenn sie wieder zurück nach Passau fahren, dass du sie dort segnest und zum Segen einsetzt. Hilf uns auch, dass wir immer wieder auch an sie denken im Gebet, vielleicht auch mal, dass wir sie anrufen oder schreiben. Herr, bitte schenk du auch, dass dort dein Werk weitergeht. Und uns, die wir jetzt hier sind und gespannt auf dein Wort hören wollen, hilf uns, dass wir es gut verstehen und dann auch unsere Schlüsse ziehen. Amen. Wir sind im Markus-Evangelium und heute Markus Kapitel 15, ab Vers 42. Wer eine Bibel haben möchte und keine hat, der soll nicht zu mir hier nach vorne kommen, sondern da hinten rechts links gibt es noch Bibeln, die man, ja, wo man den Text nachschauen kann, nachlesen kann. Wir kommen ja von Karfreitag. Und da war das ganz klar. Jesus ist tot. Aus und vorbei. Kein anderer Gedanke war in den Köpfen der Nachfolger von Jesus. Es war völlig klar. Die Hinrichtung von ihrem Herrn wurde ohne Verzögerung und ohne das Eingreifen Gottes durchgeführt. Man hat ihn angenagelt und gewartet, bis er tot war. So war es übrigens bei allen Kreuzigungen so. Keiner soll überleben. Und es hat auch keiner überlebt. Der Tod war die Strafe. Nicht die Qualen, sondern der Tod, wie beim elektrischen Stuhl. Man schaute, dass derjenige wirklich, wirklich tot ist. Aus und vorbei. Derjenige, der sogar andere Menschen vom Tod zum Leben zurückgebracht hat, ist jetzt selbst gestorben. Und es gibt keinen anderen Menschen, den man hätte rufen können. Jesus ist tot, bitte hilf du. Die Jünger hatten aus Angst fast alle die Kreuzigung nicht miterlebt. Nur Johannes und einige Frauen waren dabei. Johannes bekam dann den Auftrag von Christus, sich um Maria zu kümmern. Und dann starb der Herr. Die Leute gingen nacheinander weg und die drei Gekreuzigten hingen an ihren Foltergeräten. So war es am Karfreitag. Und ab hier werden wir den Bibeltext hören. Markus 15, ab Vers 42. Und als es schon Abend geworden war, es war nämlich Rüsttag, das ist der Tag vor dem Sabbat, da kam Josef von Arimathäa, ein angesehener Ratsherr, der selbst auch auf das Reich Gottes wartete. Er wagte es, ging zu Pilatus hinein, bat um den Leib Jesu. Pilatus aber wunderte sich, dass er schon gestorben sein sollte. Und er ließ den Hauptmann herbeirufen und fragte ihn, ob er schon lange gestorben sei. Und als er es von dem Hauptmann erfahren hatte, überließ er dem Josef den Leib. Da kaufte dieser Leinwand und nahm ihn herab, wickelte ihn in die Leinwand und legte ihn in ein Grab, das in einem Felsen gehauen war. Und er wälzte einen Stein vor den Eingang des Grabes. Maria Magdalena aber und die Maria, die Mutter des Josefs, sahen, wo er hingelegt wurde. Und als der Sabbat vorüber war, kauften Maria Magdalena und Maria, die Mutter des Jakobus und Salome, wohlriechende Gewürze, um hinzugehen und ihn zu salben. Und sehr früh, am ersten Tag der Woche, als die Sonne aufging, kamen sie zu dem Grab. Und sie sagten zueinander, wer wälzt uns den Stein von dem Eingang des Grabes? Und als sie aufblickten, sahen sie, dass der Stein weggewälzt war. Er war nämlich sehr groß. Und sie gingen in das Grab hinein, sahen einen jungen Mann zur Rechten sitzen, bekleidet mit einem langen weißen Gewand, und sie erschraken. Er aber spricht zu ihnen: Erschreckt nicht. Ihr sucht Jesus, den Nazarener, der Gekreuzigte. Er ist auferstanden. Er ist nicht hier. Seht den Ort, wo sie ihn hingelegt hatten. Aber geht hin, sagt seinen Jüngern und dem Petrus, dass er euch nach Galiläa vorangeht. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Und sie gingen schnell hinaus und flohen von dem Grab. Es hatte sie aber ein Zittern und Entsetzen befallen, und sie sagten niemand etwas, denn sie fürchteten sich. Ich denke, wir sollten heute Morgen einmal die einzelnen Personen uns betrachten, die mit diesem Ereignis zu tun haben. Da wird zuerst von dem Pilatus gesprochen, Vers 43. Pilatus war kein unbeschriebenes Blatt. Nein, er war einer, der mit Provokation und mit Gewalt das jüdische Volk regierte. Es war schon sehr bezeichnend, als er dort Statthalter war, dann hat er zur Begrüßung nachts ein Standbild des Kaisers mitten in Jerusalem aufrichten lassen. Und dann kam er am Morgen herein. Das war für die Juden schrecklich. Es brachen große Tumulte aus. Er hat sie niedergeschlagen. Und die Juden konnten nur mit großer Mühe dafür sorgen, dass dieses Standbild wieder entfernt wurde. Sie hatten einfach keine Ruhe gegeben. Eine weitere Geschichte war, er griff in den Tempelschatz, ja, das Geld, was man für den Tempel gesammelt hat, und hat dann mit diesem Geld eine Wasserleitung nach Jerusalem gebaut. Das war wieder im Volk schrecklich, das mitzuerleben, was dieser Mann tut. Große Tumulte, die schlug er auch wieder blutig nieder. Er wollte einfach zeigen, ich bin der Chef. Eine dritte Begebenheit: Pilatus hatte eine Anzahl goldener Schilde mit der Aufschrift zur Ehren Tiberius in den Palast des Herodes in Jerusalem aufstellen lassen. Auch da gab es wieder einen Aufstand. Und einflussreiche Juden haben sich dann an den Kaiser gewandt, und dann wurden diese Schilde abgeschafft. Pilatus, ein Mann der Provokation, der Gewalt und der Bestechung. Das Volk hasste ihn. Aber dann kam die Stunde des Volkes. Pilatus fiel beim Kaiser in Ungnade. Er hatte eine Anklage beim Kaiser zu fürchten, und jetzt musste er klein beigeben. Jetzt konnte er nicht mehr einfach so regieren. Und das war in dieser Zeit, wo das Volk sich auf einmal gegen Jesus stellte. Der Pilatus wollte weiter Freund des Kaisers sein. Aber er gab jetzt der Menge nach, gab den Herrn Jesus preis, obwohl er genau wusste, Jesus hätte nie den Tod verdient, nie. Und erst recht nicht den Tod am Kreuz. Und fast verzweifelt hat er in die Menschenmenge gerufen: Was hat er denn Böses getan? Ich finde keine Schuld an ihm. Aber die Menge schrie: Kreuzige ihn, kreuzige ihn. Und dann hat er der Menge nachgegeben. Aber Pilatus konnte nicht einfach zur Tagesordnung übergehen. Jetzt kam zu ihm ein anderer Mann, Josef von Arimathäa. Die Sache ist für Pilatus weiter merkwürdig. nach römischem Recht hat ein Gekreuzigter keine Beerdigung verdient. Ein Gekreuzigter war rechtlos. Man hat ihn entweder irgendwo verbrannt oder man hat ihn irgendwo liegen lassen, dass ihn die Hunde oder Löwen oder sonst jemand aufgefressen hat. Also er wurde nicht beerdigt. Manchmal hat man den Leichnam freigegeben, und zwar dann, wenn Angehörige kamen, wenn der Vater oder die Mutter oder die Geschwister kamen und um den Leichnam gebeten hat, bitte gib uns das. Dann waren manchmal die Leute so großzügig und haben den Leichnam weitergegeben. Aber jetzt war kein Angehöriger da, sondern einer vom Hohen Rat, von denen, die ihn ans Kreuz gebracht hatten, von denen kam einer. Die Mutter war wahrscheinlich noch so sehr unter Schock, Maria. Die leiblichen Brüder, keiner stand vor Pilatus, aber Josef. Und die Bibel sagt, dass Josef mit Nikodemus einer von den stillen Jüngern von Jesus war. Steht zum Beispiel in Matthäus 27, Vers 57 bis 60. Und dieser Josef bittet um den Leichnam. Glaubt er denn, dass Jesus auferstehen wird? Nein. Denn wer aufersteht, braucht kein Grab. Der kann von jedem Ort irgendwo auferstehen. Im Johannesevangelium Kapitel 19 wird noch berichtet, dass neben dem Josef auch der Nikodemus sich Geld ausgegeben haben, um wohlriechende Gewürze zu kaufen. Das bedeutet, man brauchte diese Gewürze, um den Leichnam zu bedecken, vielleicht auch mit einer Salbe zu vermischen, ihn einzusalben, damit der Leichengeruch diejenigen nicht stört, die dann den Toten besuchen. Man hatte damals die Sitte gehabt, denjenigen, der gestorben ist, auch noch eine gewisse Zeit zu besuchen. Und deswegen brauchte man auch diese wohlriechenden Gewürze. Josef kam zum Pilatus. Und das war auf der einen Seite mutig, denn er stellte sich in diesem Moment gegen die Entscheidung des Hohen Rates. Aber zum anderen scheint er auch nichts mehr zu befürchten. Wenn Jesus tot ist, dann ist auch die Jesusbewegung gestorben. Dieser Messias ist wie so mancher vor ihm auch gescheitert. Josef hat sicher nicht gedacht, dass mit seinem Handeln eine alte Prophezeiung in Erfüllung gegangen ist. In dem Buch Jesaja, das 700 Jahre vorher geschrieben worden ist, da heißt es in Kapitel 53 ab Vers 9: Und man bestimmte sein Grab bei Gottlosen, aber bei einem Reichen war er in seinem Tod, weil er kein Unrecht getan hatte und kein Betrug in seinem Mund gewesen war. Vers 9. Da heißt es, eigentlich war er bestimmt, dass Jesus bei den Gottlosen seine Ruhestätte findet. Vielleicht draußen auf der Müllkippe von Jerusalem. Aber bei einem Reichen kam er ins Grab. Josef war ein Reicher. Jesaja schreibt, dass dies zur Belohnung gehört, weil er keine Schuld auf sich geladen hat. Sicher wusste Josef, dass der Herr Jesus keine Schuld hat. Und er hat ihn ja auch als Herrn verehrt. Es war auch ein sehr großes Opfer, dass er sagte, das, was für mich bestimmt war, dieses Grab, das gebe ich jetzt weiter. Aber er hat nicht an die Erfüllung dieser Verheißung gedacht. Der nächste Vers in Jesaja 53, Vers 10, da heißt es: Aber dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen, er ließ ihn leiden. Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, also wenn das passiert ist, so wird er Nachkommen sehen. Also dieser wird auf einmal sehen. Ja? Und seine Tage werden verlängert. Und das Vorhaben des Herrn wird in seiner Hand gelingen. Das bedeutet, der da so hingegeben worden ist, so sagt das prophetische Wort, der wird wieder sehen, der wird Nachkommen haben in dem Sinn, dass noch weitere Menschen an ihn glauben, sich ihm anvertrauen, nachfolgen dem Herrn Jesus. Sie werden ihm in dieser Weise nachkommen. Und ja, seine Tage werden weiter verlängert. Hier wird schon von der Auferstehung gesprochen. Aber daran hatte Josef nicht gedacht. Für Pilatus war es sehr merkwürdig, dass Josef vor ihm steht. Aber er scheint zu überlegen und händigt den Leichnam, obwohl Josef kein Angehöriger war, doch ihm aus. Aber vorher wollte Pilatus doch noch auf Nummer sicher gehen. Jetzt muss der Hauptmann, der alles gesehen und kontrolliert hat, kommen. So heißt es hier im Text, Vers 45. Dieser Hauptmann, das war ein Führer, ein Centurio von einer Hundertschaft Soldaten. Er war von diesem Ereignis, was er erlebt hat, sehr bewegt. Sicher, er hat schon viele Kreuzigungen erlebt. In Israel stationiert zu sein, bedeutet, mit Brutalität, mit Tod und mit viel Blut konfrontiert zu werden. Kreuzigungen gehörten da zum täglichen Geschäft. Und doch bei Jesus war das etwas anders. Der Hauptmann hat miterlebt, wie der Herr für die Soldaten betet. Welcher Gekreuzigte hat es sonst getan? Für seine Leute, für diese Leute, die ihm das Leid so zugefügt haben, dass jetzt derjenige für sie betet: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Er hat miterlebt, wie der Herr sich um Maria kümmerte. Und wie er mit dem Mitgekreuzigten spricht. Wie Jesus weiter am Glauben festhielt. Dann das Naturereignis der dreistündigen Finsternis. Und dann dieser triumphale Ruf: Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. All dies ließ dann dieser Mann ausrufen. Das steht übrigens auch im Markus-Evangelium 15, 39. Wahrhaftig, dieser Mensch war Gottes Sohn. Das hatte er so am Ende, als er das so gesehen hat, zusammengefasst für sein Leben. Oder so für diese Erkenntnis, die er da hatte. Ich weiß nicht, wie es einem ergeht, wenn man merkt, dass man den Sohn Gottes gekreuzigt hat. Da geht es nicht einfach so Schwamm drüber, wir gehen fröhlich weiter, es ist nichts Großartiges passiert. Das bleibt im Kopf hängen. Und jetzt wird dieser Hauptmann gerufen und gefragt: Wie ist es? Ist Jesus tot? Der Hauptmann wusste, dass die führenden Juden damals keinen Gekreuzigten über den Sabbat hängen lassen wollten. Die Gekreuzigten mussten schnell sterben. an diesem Freitag, damit man sie noch schneller von dem Kreuz runternehmen konnte und dann ist man gut vorbereitet für diesen hohen und großen Sabbat. Und so kamen die Soldaten und zerschlugen denen die Schienbeine, die noch lebten. Denn die Gekreuzigten brauchten, um sich am Kreuz aufzurichten, um dann auch Luft holen zu können, eben ihre Beine. Und wenn man diese zerschlagen hat, konnten sie nicht mehr sich aufrichten, erstickten und starben somit schneller. Als die Soldaten zu Jesus kamen, merkten sie, er ist schon tot. Und deshalb zerschlugen sie nicht seine Beine. Und doch wollten sie ganz sicher gehen. Ein Soldat nahm seine Lanze und rammte sie in die Seite von Jesus. Und aus dieser Wunde kam Blut und auch Blutplasma, das so wie Wasser aussieht. Dies war ein eindeutiger Hinweis. Der Blutkreislauf ist zum Erliegen gekommen. Jesus ist wirklich, wirklich gestorben. Und so konnte der Hauptmann auch sagen, ja, Jesus ist tot. Und da stehen nun die drei Männer, Pilatus, Josef und auch der Hauptmann. Jeder hatte so seine eigene Geschichte mit Jesus, aber keiner glaubte an die Auferstehung. Nun ging Josef zum Kreuz, nimmt Jesus herunter, sicherlich mit Hilfe auch von Nikodemus, wie das Johannesevangelium es andeutet, und dann legten sie ihn ins Grab. Und das beobachten einige Frauen, Maria von Magdala und Maria, die Mutter von Joses und Jakobus. Maria von Magdala, wer war die Maria von Magdala? Sie war eine Gebundene von Satan. Der Herr Jesus hat ihr herausgeholfen, indem er ihr 7 Dämonen herausgetrieben hat aus ihr. Seit dieser Zeit gehörte sie zu den treuesten Jüngerinnen. Ja, es heißt sogar in Lukas Kapitel 8, Vers 2 und 3, dass sie, diese Maria und auch andere Frauen, dem Herrn Jesus und seinen Jüngern mit ihrer Habe dienten. Sie haben also tatsächlich Geld ausgegeben für Jesus und für seine Jünger. Sie dienten ihm mit ihrer Habe. Lukas 8, Vers 3. Und sie begleitete Jesus auch nach Jerusalem. Sie stand unter dem Kreuz und für sie brach eine Welt zusammen. Als das Gericht der Juden ihn zum Tod verurteilt hatten, Pilatus nichts dagegen unternommen hatte, sondern es bewilligte, dann war alle Hoffnung dahin. Sie betete bestimmt und weinte, aber Gott greift nicht ein. Bis zum Schluss hat sie ihn begleitet, bis ans Kreuz und sie sahen, wie er starb. Und jetzt? Sie haben nicht den Mut, bei Pilatus zu fragen. Aber Josef tat es. Und sie haben es gemerkt. Und auch sie wollten ihm die letzte Ehre erweisen. Maria von Magdala und Maria, die Mutter von Joses und Jakobus. Wer ist denn sie? Übrigens, Kapitel 15, Vers 47 und Kapitel 16, Vers 1, wird jeweils eines ihrer Kinder genannt. Wer war diese Maria? Auch sie erlebte die Kreuzigung mit. Auch ihr schnitt dies ganze Geschehen tief ins Herz. Ihr Sohn Jakobus gehörte zu den 12 Jüngern, die der Herr Jesus auserwählt hat und der sich jetzt versteckt, der jetzt nicht mehr zu sehen ist. Diese beiden Marias haben mitbekommen, wo das Grab von Jesus ist. Und dann, was ist ihr Plan? Auch sie wollten Jesus öfter im Grab besuchen. Denn auch sie wollten ihn mit wohlriechenden Gewürzen einsalben. Und am nächsten Morgen wird berichtet, dass sich noch eine weitere Frau dazu gesellte. Salome. Wer war sie? Sie war die Frau des Zebedäus und Mutter der Jünger Jakobus und Johannes. Als sie noch glaubte, dass Gott durch Jesus sichtbar sein Reich aufrichten wollte, da hat sie den Herrn Jesus gebeten, dass doch ihre Söhne links und rechts neben Jesus sitzen darf. Sie sitzen dürfen. Im Reich Gottes sollten diese beiden, ihre Söhne, eben ganz nah bei Jesus sein. Tja, und jetzt aus der Traum. Auch sie begrub mit all ihren Vorbereitungen, die sie jetzt getroffen hat, ihre eigenen Pläne. Der Messias, ihr Messias ist tot. Allen Personen haben bis zu diesem Zeitpunkt eine Auferstehung für unmöglich gehalten. Alle wussten, dass Jesus nicht den Tod verdient hat, dass er Menschen geholfen hat, ja, dass er sogar außergewöhnlich geholfen hat. Und er hat nicht nur außergewöhnlich geholfen, sondern er hat auch Außergewöhnliches gesagt. Das wussten sie auch. Er sagt zum Beispiel in Matthäus 20, Vers 18, siehe, wir ziehen hinauf nach Jerusalem und der Sohn des Menschen wird den obersten Priestern und Schriftgelehrten ausgeliefert werden und sie werden ihn zum Tod verurteilen und werden ihn den Heiden ausliefern, also den Römern, ja, damit diese ihn verspotten und geißeln und kreuzigen und am dritten Tag wird er auferstehen. Aber bei all diesen Personen war keiner da, der diesen Glauben hat. Jesus wird auferstehen. Es war einfach zu eindeutig und zu grausam, dieser Tod. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Vielleicht bist du hier und in deinem Innersten, in deinem Glaubensleben ist es so ähnlich wie bei den Frauen. Du hast an Jesus geglaubt. Du hast eine Vorstellung auch von Jesus gehabt. Und du bist mit ihm gegangen. Irgendwie hast du am Anfang deines Glaubenslebens auch viel mit ihm erlebt, so manche wunderbare Gebetserhörung. Und jetzt, heute, jetzt ist dein Glaube einfach leer. Und Jesus scheint tot zu sein. Die Frauen schleppen sich zum Grab, um ihren toten Glaubensinhalt zu pflegen. Kommst du manchmal auch so zum Gottesdienst, dass du eigentlich gar keine Beziehung zu Jesus hast, aber man schleppt sich oder man geht irgendwie so her? Natürlich wird man es nicht gleich sagen, dass man so lebt, als ob Jesus tot ist, aber denk mal drüber nach, wie ist es in deinem Leben? Kann es sein, dass du auch für manche Dinge gebetet hast und Gott hat es dir nicht gegeben und dass das so ein Stein war, wo du anfingst zu stolpern. Dann durch kleinere und größere Alltäglichkeiten. Man hat einfach die Verbindung mit Jesus nicht mehr so gepflegt. Irgendwie hat man die kleineren und größeren Probleme auf einmal ganz alleine gemeistert. Durch die Niederlagen und die Resignation im Kampf mit der Sünde, vielleicht auch durch Begraben von manchen Träumen, die man hatte, so manche Wünsche. Ja, und dann gibt es vielleicht noch dies und andere Dinge. Und irgendwie ist die Verbindung zu Jesus immer dünner geworden und irgendwann
sah es aus, als ob sie abgerissen ist.
Du kommst zwar noch, aber eigentlich ist da gar nicht viel im Herz. Da ist gar nicht mehr viel, was lebt. Was brauchen die Frauen? Was benötigt Nikodemus und was braucht Josef? Sie brauchen nicht, jetzt streng dich mal an. Was die brauchen, ist eine echte Auferstehung von Jesus. Das brauchen sie. Schauen wir uns den letzten Teil an. Die Frauen am Grab. Sie hatten auf dem Weg zum Grab so eine Frage gehabt. Wer wälzt uns den Stein weg? Der Weg zu Jesus zu kommen, ist für uns schwache Frauen eigentlich unmöglich. Dieser große und schwere Stein. Wir werden dorthin kommen, wir werden dann vor dem Stein stehen und das war's dann. Wer bahnt uns den Weg zu Jesus? Das war die Frage. Und die Frauen waren erstaunt, als sie ankamen und der Stein war weg. Weggerollt. Der Herr Jesus braucht nicht, um aus dem Grab herauszukommen, dass der Stein weggerollt wird. Der konnte durch Wände gehen. Aber um reinzukommen, für die Frauen war das wichtig. Das war das Hindernis eigentlich für die Frauen. Und wer hat den Stein weggerollt? Es war ein Engel, ein Bote Gottes. Liebe Geschwister, Gott schickt seine Leute, um seinen mutlosen Kindern zu helfen. Das tut er. Er schickt seine Boten, um seinen mutlosen Kindern zu helfen. Haben die Frauen danach gerufen, zu Gott irgendwie gerufen? Nein, das tat Gott von sich aus. Und liebe Geschwister, haltet auch dies fest. Gott tut mehr, als wir erbeten. Der weiß, was wir brauchen. Und jetzt war der Weg für die Frauen frei. Sie gingen ins Grab und sahen das, was sie nicht vermutet hatten. Jesus war weg. Ja, und dieser Bote, dieser Engel war da. Übrigens waren es zwei Engel, aber hier wird das Augenmerk auf den einen Engel gerichtet, der mit den Frauen redete. Gott überrascht seine Leute. Das, was sie erhoffen, das war nicht da. Und dann haben sie auf einmal eine noch viel bessere und größere Nachricht zu verdauen. War noch nicht ganz so möglich. Sie hofften auf einen toten Jesus und den sahen sie nicht. Aber sie hatten eine Nachricht. Das, was wir heute schon oft im Lied gehört haben, Jesus lebt, er lebt. Der Tod und das Grab konnten ihn nicht aufhalten. Es war für sie so eine umwerfende Botschaft, dass sie es nicht weiter sagen konnten. Sie sollten es. Aber sie hatten einfach zu viel Angst. Vielleicht auch noch zu viel Misstrauen, zu viel Bedenken. Was werden die anderen sagen? Übrigens jetzt vielleicht auch mal eine persönliche Frage an dich. Was denkst du, was nach dem Tod passiert? Glaubst du, dass alles aus ist? Denkst du, du stirbst und ist alles aus? Wenn du das so denkst, dann ist es so ähnlich wie bei den Frauen. Aber es gibt eine Wirklichkeit, die einzige Wirklichkeit. Es geht weiter, wirklich. Aber diese Frauen, die hatten Bedenken, Misstrauen. Wird jemand das überhaupt glauben? Und was sagt dieser weiß gekleidete Mann? Er befiehlt uns. Sagt seinen Jüngern und Petrus, dass Jesus auferstanden ist und geht nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen, er wird euch dort begegnen.
Sie werden also deutlich von den Boten Gottes aufgefordert, weiter den Worten von Jesus zu glauben, sogar gegen ihre Gefühle. Wir glauben oft, zu oft unseren Gefühlen. Hier wird gesagt, glaub doch bitte den Worten von Jesus. Wie kann heute ein Mensch aus einem Glaubenstief herauskommen? Denk darüber nach, dass du einen lebendigen Gott hast, der dich sieht, wenn du auch nach Hause gehst, morgen, übermorgen, der sieht dich. Du bist ihm bekannt. Und dieser Gott kann alles ändern. Und zwar, ob du es glaubst oder nicht, alles ändern, weil er der Allmächtige ist. Die Frauen waren keine Glaubenshelden. Und du brauchst auch keiner zu sein. Sie waren aber Menschen, die darunter litten, von Jesus getrennt zu sein. Da war was in ihrem Herzen, da war noch ein Schmerz. Irgendwie ist meine Verbindung zu Jesus nicht mehr da oder sie ist so schwach. Da war was. Schau auf dein Leben. Leidest du, dass dein Glaube an Christus abgenommen hat? Tut's da noch irgendwo weh? Schmerzt es da? Regt sich noch was? Oder ist wirklich, eigentlich ist alles tot? Gott wird in dein Leben eingreifen. Und er tut es durch seine Leute. Es kann sein, dass diese Predigt dir da helfen soll. Es kann auch sein, dass irgendein anderer Umstand oder ein Gedanke dich herausreißt. Gott hat Milliarden von Möglichkeiten. Bleibe aber in ehrlicher Bewegung. Mach's nicht so wie die Jünger, die sich bloß versteckt haben. Bleibe in ehrlicher Bewegung. Die Frauen hätten sich viel Mühe aber auch erspart, wenn sie gegen ihre Gefühle dem Herrn Jesus vertraut hätten. Dass sie auch gesagt hätten, ja, wir glauben und am dritten Tag wird er auferstehen. Für uns heißt es, such den Herrn, solange er zu finden ist. Ruf ihn an, während er nahe ist. Gott ist zu finden, denn er lebt. Und du darfst auch beten und deine Hilflosigkeit und deine geistliche Dürre ihm sagen. Du darfst beten, zum Beispiel, Herr Jesus, hier bin ich. Trage mich zurück an dein Herz. Ich will glauben. Hilf meinem Unglauben. Du weißt, wohin ich mich verrannt habe. Ich will bei dir sein, für immer. Es braucht eine Zeit, bis die Nachricht von der Auferstehung ins Bewusstsein der Frauen kam. Bis sie dahin kamen, dass sie von der Furcht zum Bekennen durchdrangen. Habe auch etwas Geduld mit dir. Wenn dich Gott führt, dann geht es manchmal auch so Schritt für Schritt eine nächste Hilfe. Er führt eben auch so seine Schafe. Was sollst du heute von der Predigt mitbekommen? Was war das Ziel der Predigt? Einmal sollte deutlich werden, selbst die wohlmeinendsten Menschen damals haben nicht geglaubt, dass Jesus aufersteht. Das war völlig außerhalb ihrer Vorstellung und ihres Glaubens. Und zum anderen, wenn du darunter leidest, dass dein Glaube so schwach ist, dann höre, Gott will dir begegnen. Bitte ihn um Hilfe, denn Jesus lebt. Und er hat gesagt, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und auch heute ist ein solcher Tag. Amen.